Des Morgens grauer Schleier legt sich schwer auf mein Gemüt wie Blei, auf meine Schultern. Die Welt scheint öd. Nichts kann ich mehr erdulden. Der Tag beginnt, doch Freude gibt's nicht mehr. Die Stirn in Falten, Lippen festgepresst, ein Blick, der jeden Frohsinn schnell erstarren lässt. Im Inneren tobt ein wilder Sturm der Wut, die Laune schlecht vergiftet ist mein Blut. Nichts kann mich trösten, nichts mehr erfreuen. Die Welt darf mein Grollen und Bitter scheuen. Was gestern Glück ist heute nun Verdruss. Doch weiß ich tief im Herzen still verborgen, die dunkle Wolke weicht dem neuen Morgen. Und Sonnenschein folgt bald dem Regenguss.
Autoweird FM.
Einen wunderschönen guten Abend, Benedikt. Wie geht's dir?
Hallo, hallo, hallo. Jetzt würde ich am liebsten was erwidern, was sich reimt, aber ich bin leider nicht so gut im Reimen.
Ja, ja.
Das, wusstest du, dass es kleiner Seitenzweig Kinderbücher? Wusstest du, dass es viele Kinderbücher gibt, wo sich die Texte reimen? Und ich hasse diese Kinderbücher, wo sich die Texte reimen, weil ich mir immer denke, warum muss ich der Quatsch jetzt reimen? Also es reicht doch, wenn man einfach nur beschreibt, was da passiert. Warum muss, wenn Finn aufs Töpfchen gehen lernt, sich der Text auch noch reimen? Es ist doch schon genug, dass er aufs Töpfchen geht und Pipi da reinmacht und sein Papa kommt und das Pipi ins Klo schüttet.
Das ist aber doch so vielleicht ein bisschen, ist doch schön.
Das war eine sehr lyrische Eröffnung, Holger.
Ja, ja.
Ich würde sagen, wir lassen die Hörer abstimmen, ob sie lieber Autoweird FM Gangster-Rap haben oder Frühlingserwachen.
Ja.
mit Holger große Plankermann.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich habe auch sehr, ähnlich wie du, habe ich sehr lange an diesem Text geschrieben.
Ja.
Und, aber diese Idee kam.
Hast du daran geschrieben oder hast du daran schreiben lassen?
Ich habe Ghostwriter. Ähnlich wie du habe ich auch Ghostwriter. Aber die Idee kam mir, weil also das war bisher, glaube ich, die am mieseste gelaunte Reinrutschung in eine Autoweird FM Folge. Muss man schon sagen. Also das ist, damit, wir müssen uns jetzt reinarbeiten in diese Folge.
Und, meinst du? Also ich bin gut drauf. Wie geht's also, dir denn, Holger? Wie geht's denn so?
Ja, ich habe gerade ein Sonett über schlechte Laune gelesen, deswegen habe ich jetzt auch schlechte Laune. Nee, aber eigentlich geht's mir ganz gut. Nee, mir geht's ganz, ich weiß nicht. Ich habe ein leckeres Bier, auf das ich mich freue. Ich habe eine nette Gesellschaft. In dieser Reihenfolge natürlich. Und ja. Ich freue mich.
10 vor 9, 2 Bier und noch ein deftiges Craft-Bier auf dem Tisch.
Ja, ja.
Typischer Dienstag.
Das ist richtig, ja. Das ist so, ja. Nee, ich habe beste Laune. Das, ja. Wie kommen wir jetzt hier rein? Diese unsere neuartige
so wie immer mit deiner allbekannten Leichtigkeit
und wir haben diese Leichtigkeit aber übertüncht jetzt mit einem Kapitelkorsett, was mich jetzt gerade, wir müssen über Bücher reden, wir müssen über Spiele reden, wir müssen über Events reden. Ich war letzte Woche auf der InterJS, das kann ich erzählen.
Ja, nice.
Geil, oder? Ich war auf der InterJS und habe mit dem Speedy einen Talk gemacht. Leute fanden das ganz gut. Ich fand es auch gut. Jo, war gut.
InterJS, ja, also ist ja immer so. Ich hab das bei LinkedIn so gelesen, dass ihr da richtig abgefeiert wurdet.
Wie man auf Konferenzen halt so abgefeiert wird. Aber das, ja, war gut. War gut.
Komm, der Raum war schon bis auf den letzten Platz belegt, oder?
Ja, der war schon recht voll, in der Tat. Der Raum war schon in der Tat recht voll. Und zwar
das. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber es war schon echt richtig voll. Also es war schon sehr viel Interesse da. Bei den anderen Talks war auch keiner.
Nein, der Talk war donnerstags um, weiß ich nicht, das war donnerstags morgens der erste Slot. Das war halt eigentlich, ich war überrascht.
Eigentlich kein dankbarer Slot, aber die Organisatoren, die wissen ja auch, wie sie den Raum dann vollkriegen, ne? Dann sagen die sich halt, wisst ihr was? Donnerstagmorgen um 8, da würde nie einer hingehen, aber da packen wir einfach Pappalapapp hin.
Ja, ja.
Dann kommen die Leute, ja, ja. Dann stehen die auch früher auf und dann sind die da.
Ja, ja, das ist richtig, ja. Nee, Mannheim ist auch neben der InterJS, die sehr gut war.
Hat das auch, also Kaffee, die Kaffeelage in Mannheim muss ich anprangern. Die ist also miserabel. Aber die Craft
Beer Lage. Also Mannheim ist für mich ja so, da kann ich gar nichts mit anfangen.
Ich war auch zum ersten Mal in Mannheim. Also die Quadrat.
Ich war ja schon mal in Mainz und ich weiß nicht, das sind so Mannheim, Mainz, das sind so Städte, Kassel, da hat man einfach keine Vorstellung von, außer dass man den Namen kennt.
Ja, aber Mannheim ist ja die Stadt, die ist im Viereck angelegt, wie Xavier Naidoo das schon zu sagen pflegte. Da gibt es einen Quadratteil. Also ein Stadtteil, der besteht nur aus Quadraten. Also das ist, die Straßen heißen auch A6.
Echt jetzt? Naja. Also ist so ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, oder was?
Ja, ja, irgendwie so. Warum das passiert, habe ich jetzt keine Idee. Aber irgendwie sowas war das, ja. Okay. Ja, also Craft Beer Lager war gut. Es liefen Boys and Girls von Concentric rum. Es wurde Craft Beer getrunken und es wurde Spaß gehabt. Das kann ich berichten. Das
war lange warst du da? Nur einen Tag, eine Nacht?
Nee, ich war Dienstagabend bin ich hin. Da hab ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Speakers Dinner besucht. Hast du schon mal ein Speakers Dinner besucht?
Ja, ich glaube, ich meine, als ich auf der J-Con in, das war was anderes. Das war irgendwie dieses Sponsorendinner. Ich glaube, beim Speakers-Dinner war ich noch nicht bis jetzt. Ja. Ich glaube, da ist so die Idee, dass das eine sehr exklusive Veranstaltung ist, wo nur die hochkarätigen Speaker hingehen. Und dann kann man sich da vernetzen und auch darüber reden, über Dinge, die man so macht.
Ja. Ungefähr so, ja. Aber es waren noch Sponsoren da. Also das wurde zusammen gemacht und es war eine große Runde. Also,
Und hast du das, hast du da was rausgezogen? Fandst du das gut oder war das eher so?
Ich fand es überrascht. Also, Essen war gut und es war ein guter Abend. Also, ich dachte erst, kannte da auch ein paar. Von daher war das gut. Also, ich dachte, es wäre sehr awkward und es war gar nicht awkward, überraschenderweise.
Okay. War gut. Wie muss ich mir da so das Publikum vorstellen auf der Enter.js?
Die Speaker oder die Zuschauer oder was
sowohl als auch. Also ist das so, ist das eher so eine Einsteigerkonferenz oder wird dann nochmal irgendwie analysiert, was man noch, weiß ich nicht, welche Methoden auf der Promise API noch fehlen oder so? Oder also, weiß ich, meinst du das eher so, keine Ahnung. So geht JavaScript oder ist das eher so richtig?
Also die Range war vielleicht so geht JavaScript, gab es auch, aber es gab auch einen Talk, wir implementieren uns Signale selber. Weil wir müssen die uns mal selber implementieren.
Ja, sollte man einfach mal Signale auch selber implementiert haben. Weil
ja, das so die Range war das.
Also von bis.
Von, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt auf der Experience Level 3 möchte jetzt hören. Weiß
ja, also du warst ja schon mal auf der, wie hieß denn nochmal diese Testing-Konferenz in Kanada, wo du warst?
Assert.js, ja gut.
Genau, du warst ja auf der Assert.js und die Enter.js ist ja eigentlich, das schwingt ja im Namen schon mit, eher eine Enterprise-Konferenz, ja, genau. Wenn ich das richtig verstehe.
Das ist jetzt nicht.
Aber es ist ja immer noch JavaScript, was ja irgendwie fancy ist, wo die coolen Kids hingehen. Und deshalb frage ich mich gerade, wie muss ich mir das vorstellen?
Es hat schon seine mainstreamigen Aspekte, muss man schon sagen. Also jetzt nicht so, es ist jetzt nicht so nischig wie so eine Assert.js, kann man sagen. Ich war allerdings auch auf der Night Session, da ging es um Functional Domain Modeling am Beispiel von TypeScript. Also vielleicht, wahrscheinlich möchtest du hören, ja, Enterprise ist durchaus ein Thema, aber du hast durchaus Themen darüber hinaus.
Also wurde da auch mal darüber gesprochen, wie man mal so ein LDAP in Node.js anbindet?
Nein, aber das wäre mal was. Das könnte man mal machen. Diesen Talk könnte man mal machen. Das ist
Und die Menschen, die dort Vorträge halten und die Menschen, die dort hingehen, ist das eher JavaScript im Frontend? Oder ist im Enterprise JavaScript auch im Backend schon angekommen?
Es Hauptsächlich, ich hätte gesagt, oh, lass mich lügen, 80% Frontend. Mhm. Okay. Also ja, im Backend, ja, ja.
Ich dachte mit AWS Lambda und so, hat das vielleicht noch mal, kriegt das vielleicht noch mal ein bisschen Aufwind? Mhm. JavaScript im Backend.
Ist es auch. Also das ist möglicherweise sind wir da jetzt ja auch in einer Nische unterwegs, die sehr JVM-spezifisch ist. Weil, also und die das ist ja nicht die komplette Wahrheit. Weil, also das mhm. gibt's ja auch. Ich meine, bei uns in der Firma, auf einmal Loche in der Salzmine, mhm. ist ja durchaus mhm. Python auch die Sprache der Wahl, um Backend zu ja. kloppen. Und das käme ja einem gestandenen JVM-Entwickler gar nicht in den Sinn, sowas zu tun.
Nee, ich frage mich auch, wie verbreitet das ist, dass man Backend-Dinge in Python macht. Also Python,
weiß ich nicht,
kommt in meinem Kopf eher so im Machine Learning-Bereich, ja, findet ja, das ja. gerade statt.
Ja, ja. Ja, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung. Da müssten wir jetzt einen Survey durchführen und 100 Leute fragen. Um das
100 Leute haben wir gefragt.
Naja.
Nennen Sie eine Programmiersprache, die Sie im Backend benutzen würden.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Vielen Dank, dass du dieses Zitat einordnen kannst. Das finde ich gut. Nein, also ja, ist Node im Backend war auch ein Thema. Aber ja, mhm. Ich tue mich jetzt aber mehr und mehr schwer damit, das jetzt wirklich weiß ich nicht. Also wenn dann eine Frage ist, oh mein Gott, haben die alle den heiligen Gral von Spring Boot schon entdeckt? Weiß ich nicht.
Nein. Ich bin da einfach so ein bisschen an der Demografie interessiert.
Die kann ich dir, glaube ich, so nicht geben. Aber das wäre durchaus ein spannender Punkt. Die Tage bin ich in München auf dem JS Craft Camp und da werde ich diese Demografie durchführen.
Du bist ja nur auf Juck. Ja, es ist unglaublich.
Das JS Craft Camp war ich letztes Jahr auch schon. Da war ich schon ein paar Mal. Das ist geil.
Das ist so eine Unconference.
Das ist meine Unconference für dieses Jahr. Das kommt mir gut zu Pass. Und es hat München halt auch. München ist natürlich auch schön. Mhm. Kennst du das, oder?
München? München kenne ich, ja. Bin ich schon mal gewesen.
Waren wir schon mal zusammen, oder?
Ja, ja.
Ah, schon zusammen. Ja, nee, das war's für mich letzte Woche. Die Woche war gut. Ja.
Du müsstest ja eigentlich über den ganzen letzten Monat berichten, weil wir nehmen ja nur noch monatlich auf.
Wir nehmen nur noch monatlich auf, ist das so?
Da möchte ich aber, ja, wir nehmen jeden Monat eine Folge auf und ich möchte mal hier zeigen oder möchte nochmal daran zurückerinnern.
Ja, ja.
Hörer dieses Podcasts werden sich erinnert, wie skeptisch du in der ersten Folge 2025 noch gesagt hast, ja, mal gucken. Aber da hat er die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Ja, ja.
Ohne den Wirt aus Gladbeck, der den Holger hier jeden Monat vor das Mikrofon zerrt.
Ohne den schlecht gelaunten Benedikt. Ja, so ist das. So ist das. Ja, so sieht das aus. Es klappt fantastisch. Und wir haben auch gerade ja die Folge veröffentlicht, wohl, wie man das vielleicht in der Vor- oder Nachaufnahme gehört hat. Mhm. Ja, habe ich ein Buch gelesen? Habe ich nicht. Hast du ein Buch gelesen, Spannendes? Ich habe ein paar Kindle-Test-Leseproben habe ich gelesen. Ich versuche mich noch, wie man in der letzten Folge hört, mich noch an neue Themen ranzutasten. Aber mich hat bisher noch nichts gekriegt.
Ja, hast du meinen WhatsApp-Status zum Thema Kindle-Jailbreak und Co-Reader drauf flashen?
Ich habe mir dieses YouTube-Video angeguckt, ich habe da reingeguckt, der James Hoffman, des Kindle-Jailbreakens, da habe ich mal reingeguckt. Das fand ich sehr gut, das hat mir gefallen.
Er verlinkt ja noch auf so ein anderes Video, das habe ich mir angeguckt, das ist so ein 25-Minuten-Video, wo noch mal ein bisschen darüber gesprochen wird, was Amazon so alles gemacht hat, so hinsichtlich Thema, was gehört eigentlich mir von diesen ganzen Dingen. Mhm. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass Leute ja Geld bezahlen, damit sie keine Werbung auf ihren Kindle kriegen. Da kann man ja so ein bisschen mehr bezahlen, kriegt man einen Kindle, der keine Werbung hat. Und dann hat Amazon irgendwie eine Serie auf Basis von einem Buch produziert und hat bei allen Leuten, auch die das Buch davor gekauft hatten, das Cover ausgetauscht und so ein neues Cover gemacht mit jetzt neu bei Prime Video, die und die Serie. Oh. Und da habe ich schon gesagt, das ist einfach krass, Das ist einfach krass. Also ich, ja, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall kann man sein Kindle flashen und kann da Co-Reader drauf installieren. Das habe ich gestern mal gemacht. Und es ist nice. Es ist ganz, ganz schön krass, was man da so alles einstellen kann. Und, aber du hast eigentlich gefragt, welches Buch ich gerade lese. Ich habe ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich NixOS benutze?
Ja, nee, das, in der Tat nicht, nee. Aber kannst du Co-Reader, kannst du das empfehlen? Also du kannst unsere Hörerinnen jetzt ja auch nicht so im Regen stehen lassen.
Ja, also ich muss sagen, dieser Jailbreak und das Co-Reader installieren, das ist sehr gut geführt über so eine Webseite, weil du machst immer nächster Schritt und dann sagt er dir genau, was du machen musst mit Screenshots und so. Ich hatte einen Schritt, wo es nicht genauso funktioniert hat, aber dann habe ich, dann stand da drunter Troubleshooting, mach so und so, dann hat es geklappt. Es hat ungefähr eine halbe Stunde gedauert und danach lief das. Und ja, also Co-Reader hat einfach unfassbar viel mehr Einstellungen. Ne? Es gibt zum Beispiel einen Night Mode, fand ich mega geil. Da ist einfach die, es ist quasi invers. Also der Hintergrund ist schwarz und die Schrift ist weiß, anstatt dass halt der Hintergrund weiß ist. Weil wenn du im Dunkeln liest, dann bist du ja manchmal ein bisschen geblendet von dem Hintergrund. Fand ich eine ganz nice Idee. Und ja, also ich habe es jetzt erst einen Abend lang beim Lesen benutzt und bin erstmal soweit zufrieden damit. Also ich vermisse nichts, sagen wir mal so. Mhm. Und ich lese im Moment, das Buch wirst du kennen, weil das kennt jeder, Picknick am Wegesrand.
Weiß ich gar nicht. Nee, ist das sowas Philosophisches, oder ist das?
Kann sein, dass es auch philosophisch ist, aber es ist das Buch, auf dem die Spielereihe Stalker basiert.
Ach so, das
ist doch ein russisches Buch aus den 70ern oder so.
Ja, okay, doch, da hast du schon mal von erzählt.
Echt, habe ich davon schon erzählt?
Ich meine schon, ja.
Ich bin im Moment so ein bisschen, so richtig gehypt bin ich noch nicht, muss ich gestehen. Ich merke das immer, wenn ich nach einer Weile über das Buch nachdenke und dann schon nicht mehr weiß, was eigentlich passiert ist. Dann merke ich immer, dass ich nicht so richtig involviert bin beim Lesen und nicht so richtig bei der Sache bin.
Okay, ja, verstehe.
Das liegt bei dem Buch, glaube ich, zum größten Teil daran, dass
die Kapitel waren.
Das ist auf Russisch, das macht es erstmal relativ schwer für mich, weil ich kein Russisch kann. Und die Kapitel sind wahnsinnig lang. Ich habe das immer ganz gerne, wenn ein Kapitel nur so 2-3 Seiten ist, weil dann habe ich auch irgendwie, dann kann ich einfacher aufhören und weiterlesen oder sowas.
Ja, und hier A Sense of Progress und sowas.
Ja. Ja. Nee, ja. Das ist gerade bei mir. Das lese ich gerade.
Ja, cool.
Und ansonsten, weiß nicht, sonst nix eigentlich.
Games-technisch, von Dave the Diver habe ich schon erzählt, glaube ich, wohl.
Ich kenne das Spiel auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du davon erzählt hast. Das soll ja irgendwie sehr geil sein.
Ja, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo es mich gerade wieder nicht so abholt, aber ja, das ist eine Mischung aus, ich manage einen Sushi-Laden und tauche durch prozedural generierte Unterwasserwelten. Das ist schon cool. Also es macht schon Bock, weil das ist irgendwie so ganz anders. Aber gerade bin ich in so einer Zwischensequenz, die so ein bisschen storylastig ist, wo ich gerade nicht so weiterkomme. Also.
Okay.
Aber es ist schon cool. Nein, es ist gefällt mir. Aber ja. Haut mich gerade auch nicht. Gaming haut mich gerade auch nicht so um.
Bei mir gibt es da überraschenderweise nichts Neues zu vermelden gerade.
Serie.
Ich bin halt gerade im Laptop und Docking Station Rabbit Hole abgetaucht. Und du kennst die alte Leier, ne?
Ich kenne die Leier, ich kann die Serie Späti kann ich empfehlen. Die ist ganz witzig. Das ist eine ZDF-Serie mit Wilson González Ochsenknecht.
Okay. Bin mir nicht sicher, ob das ein Qualitätskriterium ist.
Ja, das ist jetzt kein großes Kino, aber es ist irgendwie Wilson González übernimmt einen Späti in Kreuzberg. Schöne Berlin-Bilder und es ist, wie man so sagt, easy on the eyes. Und das ist ganz nett.
Okay. Ja, wir sind immer noch dabei, Severance zu Ende zu gucken. Da habe ich letzte Folge schon von berichtet. Ja, wir sind jetzt in der...
Da erzählen mir ganz viele Leute Folge. Von.
Ja, ganz das viele. Musst du gucken. Wobei ich finde, die zweite Staffel ist schon sehr abgedreht teilweise. Also es hat noch nicht so es ist noch nicht so Dark-Level. Dark habe ich ja auch alle drei Staffeln gut, das war richtig abgefahren. Hol dir mal Apple TV Plus, das sind wirklich, ist wenig Content, aber der Content, der da ist, ist wirklich zum größten Teil sehr, sehr gut.
Muss ich, glaube ich. Ja. Muss ich machen.
So, jetzt kannst du mal kurz die Hörer unterhalten, weil ich muss das Fenster einmal zumachen. Erzähl mal was Interessantes.
Ich erzähl mal was Interessantes, ja. Ich überlege mit euch zusammen, welches fehlt denn noch? Fehlt denn noch irgendein Informationsbrückchen? Weil ich glaube, ich hätte noch langsam ein bisschen Durst. Same. Ich würde nämlich jetzt dann das Bierchen aufmachen.
Mach das doch mal. Ich hoffe mal, dass es jetzt auch wirklich ein Stauder Bierchen ist, weil du das so angekündigt hast.
Nee, ich habe, weil es ja heute, du hast mich ja sehr mit sehr, sehr regnerischen, mit einem sehr regnerischen Blick hast du mich begrüßt. Und ich dachte mir, naja, da muss ich doch mitspielen mit einem Fürst Wiatschek. Schalalalala. Und ein schönes Double Dry Hopped IPA, was ich mir dienstags abends um 21.06 Uhr in die Rübe baller. Und ich erwarte Großes.
Das ist sehr geil. Ich habe schon lange nichts mehr von Fürst Wiatschek getrunken. Ich habe gleich noch eine kurze Biergeschichte, die ich erzählen kann.
Ich auch.
Erinnere mich da mal dran.
Ich auch.
Ich habe heute von der Qualitätsbrauerei Northern Monk.
Oh, geil.
Das Transient. Mhm. Und es ist ein Hazy Double Dry Hopped India Pale Ale.
Ja.
Also, schauen wir mal.
Das sieht auch 6,8.
Schauen wir mal. Das lasse ich mal gerade aus der.
Guck dir mal, die Haziness ist doch schon ganz gut, oder? Haziness ist okay.
Also, wenn man Fürst Wiatschek bestellt, dann. Dann weiß man, was man hat.
Ja, schmeckt nach Fürst Wiatschek, ne? 5 von 5. Gerne wieder. Mhm. Wir hatten Double Dry Hopped IPA von Fürst Wiatschek, schmeckt nach Mangosaft. Und ja, das ist halt das, was man gerne haben möchte.
Ich würde sagen, meins kommt ähnlich hazy daher. Es roch auch gerade schon gut, als ich es aus der Dose gelassen habe. Ja. Oh ja, das ist geil. Das ist, oh ja. Oh, warte mal, das ist, ach. Wenn ich jetzt so Flavors erkennen könnte, dann könnte ich dir sagen, was da für ein Geschmack noch mitschwingt, aber das ist sehr, sehr lecker.
Bei mir ist es Maracuja.
Das ist bei mir, glaube ich, auch Maracuja, aber nur, weil du jetzt Maracuja gesagt hast.
Nee, ich glaube, es ist so das leicht säuerliche von der Maracuja, ja. Ich war jetzt schon ein paar Mal wieder, um diese Biergeschichte jetzt mal hier reinzuwerfen, ein paar Mal im Hitshops und das ist wirklich ein toller Laden. Die hatten jetzt am Wochenende, Soup Days. Du kennst möglicherweise die Brauerei Garage aus Spanien, Barcelona, glaube ich.
Sagt mir nichts.
Hatten wir schon mal ein paar Mal von, und die haben so ein Soup IPA und die hatten jetzt, und die haben eine ganze Familie von Soup IPAs, Double, Triple, mit dem Hopfen.
Und machen die das mit Marklöschen oder wie wird das
mit gemacht? Mit Marklöschen machen die das und auch mit Linsen. Und, die hatten sie da am Hahn und es ist wirklich fantastisch. Also ich will nicht zu viel verraten. Ich liebe den Laden und du willst den auch lieben. Also
cool.
Das ist, wenn du das nächste Mal nach Düsseldorf kommst, ist das einzige Programm am Tag, weil das mehr braucht man nicht.
Ich habe eine ganz anders gelagerte Geschichte erzählt. Ich war nämlich vor kurzem mit einem Bekannten in einem relativ guten Steakhouse hier in der Ecke essen. Also so ein Laden, wo die halt eine Seite mit den verschiedenen Steaks haben und was das dann für ein Cut ist und welcher Teil vom Rind, und dann kostet ein Steak irgendwie 50 Euro und so. Also man will da schon richtig was abfeuern. Mhm. Und dann hatten die natürlich auch eine Craft-Bier-Karte. Also sie hatten eine Weinkarte und eine Craft-Bier-Karte.
Immerhin.
Und bei den ganzen Bieren stand aber fast nirgendwo der Braustil dabei. Es stand nur bei einem dabei, dass es ein Baltic Porter ist und bei einem, dass es ein Oat-Wheat-Bier ist. Mhm. Und dann meinte ich so, dann kam der Typ halt her, also der Garçon, und sagte, ja, ob wir uns entschieden hätten. Ich so, ja, ist ja alles ganz nett hier, aber was davon sind denn die IPAs? Meint er so, ja, IPA, das ist ja ein Pale Ale. Diese Biere hier, die sind alle nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Deshalb sind das alles IPAs. Ich so, nein.
Der wusste nicht und musste dir irgendwas antworten. Das ist der, ja.
Und dann habe ich halt irgendwas genommen Und hinterher, was war denn hinterher? Da war noch so eine Story, wo ich dann einfach gesagt habe, wenn du keine Ahnung hast, dann lass es einfach. Also echt. Und dann, weißt du, das waren dann halt auch alles so Biere. Das war dann nicht so, dass man sich dachte, boah, geil, ich bin hier in so einem richtig speziellen Restaurant. Jetzt haben die hier so richtig, auch so richtig, da haben die hier so einen Fürst-Via-Check vom Fass oder so. Und dann haben die halt einfach so im Rewe, in der Bierabteilung, haben sie halt die genommen, die so ein bisschen spezieller sind. Und die hast du dann aus der Flasche gekriegt. Das fand ich dann so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Mhm. Weil ich finde, wenn man sich da dann abheben will, dann, also weil solche Craft-Biere, da, ich weiß nicht, so einen Aufwind-Propeller hatten die zum Beispiel, oder wie das heißt.
Ja, gut, immerhin. Also jetzt nicht, aber ja.
Ein Brillo.
Ja.
Also, ja. Ich weiß nicht, da muss ich nicht so ein Buhai machen und dann zu jedem Bier noch so einen Text schreiben, wo noch nicht mal drinsteht, was es für ein Braustil ist.
Ich verstehe das.
Ich prangere das an. Ich kritisiere das und ich prangere das an.
Ich habe das in, habe ich diese Geschichte von Arnsberg. Ich komme ja aus Arnsberg, wie andere nicht so moralisch integre Menschen auch. Arnsberg ist ja Stadt des Veltins. Und ja. Ich habe da zwei Biergeschichten. Zum einen gibt es auf dem Neumarkt gibt's ein Restaurant, was ganz okay ist, aber das nennt sich, hat sich, du warst da schon mal, du warst da in der Tat schon mal. Das Ding mit der Bierkulinarik. Mhm. Aber die Bierkulinarik ist dann halt, die haben ein
Meisels aus dem Steinkrug, hallo?
Ja, die haben Meisels aus dem, weiß ich nicht, aus der Flasche oder sowas. Und sonst ist es halt Felddienst vom Hahn. Was ich dabei auch, ich war da schon mal ein paar Mal, das Restaurant gibt es jetzt auch nicht mehr bei Mengen, riesen Weinkarte und machen dann auch einen riesen Bohai um das Bier, was dann aber auch nur ein Felddienst ist. Wo ich dann auch immer genau deinen Punkt, wo ich, also wenn ich doch schon so einen riesen Bohai um Wein mache, dann kann ich doch auch, also es ist ja nicht, dass dieses Craftbeer, was wir hier konsumieren, der sonderlich billiger wäre als eine Flasche Wein. Also
ja,
also das ist auch egal. Naja, egal, das ist nicht die Generation.
Also. Ja, da sind wir in Deutschland auch nicht angekommen.
Ist ja auch kein Reinheitsgebot und so weiter.
Nee, deshalb sind das auch alles IPAs.
Ja, das finde ich gut. Finde ich gut.
Ja. Ich glaube, dann
müssen wir loslegen?
Steht ja jetzt eigentlich dem Thema nichts mehr im Wege, weil ich muss ja auch in 50 Minuten ins Bett. Also von daher.
Ja, das ist gut.
Ah. Ich bin ganz froh. Ich muss noch sagen, du musst mich durch die Folge tragen, weil ich habe keine Punkte. Ich habe keine Punkte dazu.
Ich bin mal gespannt, wo das Thema hingeht. Also ich bin. Das Thema ist würdig in den ersten 10 Folgen des Autowelt FM Kanons eigentlich hätte, vielleicht haben wir auch da schon eine Folge drüber gemacht, ich weiß es nicht. Seine Folge bei Gang of Four Patterns, grob. Also das ist, weiß ich noch nicht, ob es da hingeht. Ich bin ja auf Insta unterwegs. Und da hat jemand mit stolz geschwellter Brust hat ein Video gezeigt von seiner Anwendung und hat irgendwie so ein paar Designentscheidungen hat er geschrieben und da hat er halt irgendwas geschrieben, naja, hier Leute, ist das hier eher was fürs MVP Model View Presenter Pattern oder ist das dann doch eher MVC Model View Controller Pattern? Ich habe dann so ein bisschen natürlich drunter getrollt, dass das natürlich, man muss das natürlich mit dem Flux Pattern machen. Dann haben wir da so ein bisschen geschrieben. Aber so im Nachgang habe ich überlegt.
Solche Dinge finden auf Instagram statt.
Ja, nicht, das ist, war schon sehr nischig. Deswegen fand ich das, weil ich das so abseitig in meinem Stream fand, fand ich das ganz nett. Und das war so ein .NET-Mensch. Aber macht gute Sachen. Aber da habe ich mir überlegt, wann habe ich denn zum letzten Mal über Patterns nachgedacht, über. Und im Speziellen so über das Gang of Four Buch. Ich meine, MVC findet nicht im Gang of Four Buch statt. Ich glaube, Observer Pattern findet statt, aber nicht MVC. Aber egal, trotzdem, ich habe früher zu meinen jungen Zeiten, damals, als wir uns kennengelernt haben, da war das Thema, naja, ist jetzt hier meine Eclipse RCP-Anwendung. Muss ich das jetzt mit dem MVP Ding machen oder muss ich das mit Model View Controller machen? Wie findet das Data Binding statt? Wer Data bindet hier von links nach rechts? Und das findet erstmal nicht mehr statt. Also diesen Gedanken habe ich gar nicht. Das kann jetzt in mehrere Richtungen gehen.
Ja.
Und damals war es schon auch noch so, ich hätte damals jedem und jeder das Gang of Four Buch als Gute-Nacht-Lektüre oder als eins der frühen oder Head-First-Design-Patterns gab es ja auch als erste Lektüre empfohlen, wo ich jetzt so, da habe ich mal länger drüber nachgedacht und weiß ich nicht, ob ich das noch tun würde. Aber die Frage ist dann, warum und warum nicht?
Ja.
Und da habe ich jetzt ganz viele Gedanken, die möglicherweise irgendwohin mir andern. Aber wie sieht das denn bei dir aus?
Sag doch da jetzt mal kurz was zu.
Wenn ich die Gang of Four, also wann hast du zum letzten Mal ins Gang of Four Buch reingeguckt?
Also ich habe, das ist schon ewig her. Ich habe jetzt erstmal gerade unsere ersten Folgen durchgeblättert, weil ich irgendwie dachte, da haben wir doch auf jeden Fall schon mal drüber geredet. Aber haben wir tatsächlich irgendwie nicht. Das heißt, es ist ja höchste Zeit, das mal nachzuholen.
Das heißt, wir müssen das noch erklären, was es überhaupt ist, oder? Das müssen wir noch definieren.
Ja, stimmt. Wir fangen ja mal, wo kommen wir her, wo gehen wir hin?
Ja, ja.
Du hast gerade gefragt, wann habe ich denn das letzte Mal das Buch aus dem Regal geholt?
Ja, ja.
Ich fahre mal gerade zum Regal rüber. Jetzt gerade habe ich es aus dem Regal geholt.
Ja. Du musst die Folie noch abmachen.
Ich habe das Buch, das ist aus meiner Zeit, als ich in meinen 20ern, vor 10 Jahren, tatsächlich relativ viele Softwarebücher back-to-back gelesen habe. Mhm. Und das habe ich auch back-to-back gelesen.
Ich auch, ja. Ich auch.
Und was ich schon lustig finde, ist einfach mal zu gucken, unter welchen Patterns kann man sich denn überhaupt noch was vorstellen? Wo weiß man überhaupt, was da getan wird?
Ja, ja.
Ich gucke gerade mal. Also macht das Sinn, dass wir... Also müssen wir jetzt erst noch mal erklären, was das Buch ist? Ich glaube,
das sollte man, glaube ich, vorher noch mal ganz kurz... Ich weiß nicht, vielleicht...
Nein, das wollte ich erklären, oder?
Junge Leute hören uns zu, die jetzt denken, was denn Patterns? Ich mach hier AI auf und gut ist. Also ganz kurz. Das war damals ein einflussreiches Buch von Erich Gammer und Konsorten, die sich überlegt haben...
Man kennt auch nur Erich Gammer, ne? Weil es immer... Gammer et al. Heißt.
Ja, ja,
die anderen heißen Richard Helm, Ralf Johnston und John Flissides.
Ja, den sind John Flissides, Flissides, den hätte ich da auch nennen können. Nee, und die haben sich, es geht ums Thema Software Design und nicht Software Architektur, also so irgendwas zwischen dem Semikolon und der großen UML-Box. Und es geht drum, wie baue ich denn so einen etwas größeren...
Wie baue ich Eclipse?
Wie baue ich Eclipse? Na, da gibt's noch ein anderes Buch zu. Nee, aber wenn ich ein Problem habe, ein Use Case umzusetzen, was gibt es denn dann für übliche...
Wenn ich ein Problem habe, wie kann ich das mit einer Abstract Factory lösen?
Ja, keine Ahnung. Wie kann ich da dran gehen? Wie lösen das Leute üblicherweise? Und dann gibt dir das Ding in so eine Art Vokabular mit auf den Weg. Und das Design Patterns ist auch ein Ding, das kommt aus der schon auch, jetzt vermische ich das Thema wieder, das kommt aus der Architektur. Es gibt im Architektur Design Patterns.
Ja, ich würde sagen, im Nachgang sind dann diverse Design Patterns Bücher entstanden. Es gibt ja dann auch noch das... Patterns of Enterprise Architecture, oder wie heißt das nochmal?
Ja, vom Fowler, oder?
Ja, genau. Das ist so für mich, also Design Patterns ist immer für mich so, das ist das Buch, wo drin steht, wie Eclipse funktioniert. Und Patterns of Enterprise Architecture ist das Buch, in dem drin steht, wie Hibernate funktioniert.
Ja,
so habe ich die abgespeichert.
Ja, das ist auch nicht ganz falsch. Das
ist ein bisschen verkürzt gesagt, aber
Wir müssen dazu sagen, es geht vor allem erstmal auch um objektorientierte Software. Also wir reden von Vererbung, wir reden von objektorientierter Software. Das muss man dabei sein.
Das muss ja nicht schlecht sein.
Müssen wir auch dabei erwähnen, ja.
Ja. Ist ja aber ein Vorgriff, weil ich weiß nicht, ob du meine Punkte gelesen
hast. Habe ich gesehen und ich habe da auch Gedanken zu. Ich habe selbstverständlich da auch, der Ritter hat natürlich gefragt, naja, wie sieht das denn mit dem Funktionalen aus? Was sind denn Patterns für funktionale Softwareentwicklung? Gibt es da Patterns? Ja. Und die Antwort ist natürlich ja. Und,
ja, so, dann strukturier uns doch mal das Thema, Holger. Wie kommen wir jetzt durch?
Du wolltest gerade anfangen und wolltest mal wild in das Buch reinblättern. Das ist vielleicht gar nicht so ein.
Nee, also was schön ist an dem Buch, auf der ersten Seite, da gibt es so eine, du hast es ja auch vorliegen, weil du hast es ja auch gelesen, deshalb, ich zeige das jetzt einfach nur der Vollständigkeit halber. Ja. Da gibt es eine Auflistung aller Patterns mit einer Kurzbeschreibung, was sie tun. Das finde ich eigentlich ziemlich Fanservice, ist das so ein bisschen, dass man da einfach nur vorne reingucken muss. Und dann die Patterns selber sind immer so eine Doppelseite ungefähr, wo die beschrieben werden. Mit Code und ein bisschen mehr, 3, 4, 5 Seiten vielleicht. Aber wenn man hier so guckt, also mit den, die am Anfang kommen, als ich gerade so drüber geskimmt bin, waren da doch ein, zwei, wo ich gar nicht mehr wusste, worum es geht. Aber Abstract Factory, weiß man doch ungefähr, was das ist. Bilder ist was, würde ich sagen, das baue ich in der Regel nicht mehr selber. Das wird eigentlich in der Regel generiert. Was ich im Moment ganz gerne benutze, ist die Immutables Library, falls du die kennst, in Java.
Weiß ich nicht, aber ja, Immutables sagt mir. Ja, klar.
Ja, das ist auf jeden Fall so eine Library, da definierst du nur Interfaces für deine Pojos und dann werden halt Implementierungen generiert, die immutable sind und auch Bilder dafür. Und deshalb schreibe ich Bilder eigentlich nicht mehr selber, sondern die werden generiert.
Da machst du direkt eine These auf. Die These gehe ich vielleicht sogar mit, aber ich werfe es immer noch mal ganz explizit in den Raum rein. Muss ich mich heutzutage gar nicht mehr so explizit mit Patterns auseinandersetzen, weil A, Sprachen und B, Frameworks, die schon so für mich haben, oder Libraries.
Es gibt ja dann vielleicht doch noch das eine oder andere, welches dann doch noch Anwendung findet. Und das ist ja eigentlich auch interessant, warum gibt es so diese 3, 4, 5, die man immer noch benutzt?
Aber jetzt, wir greifen nochmal in das Füllhören und präsentieren uns mal ein Pattern, was du jetzt gar nicht mehr kennst.
Bridge.
Boah, ist das, wo ist das?
Decouple an abstraction from its implementation so that the two can vary independently.
Okay, wo ist jetzt das?
Keine Ahnung mehr, wo es da geht.
Fassade ist ja auch so ein Pattern.
Fassade ist ein eigenes Pattern. Fassade ist okay. Bridge. Composite auch, was ich öfter mal benutze.
Singleton natürlich, das bekannteste Pattern, glaube ich.
Ja, Pattern / Anti-Pattern. Flyweight, habe ich so eine vage Vorstellung, was es ist, aber ich könnte es jetzt nicht implementieren.
Nee. Proxy wahrscheinlich.
Proxy kommt direkt danach. Okay, kennt man. Dann kommt das gute alte Chain of Responsibility.
Das hast du mir gerade noch gesagt, das kenne ich gar nicht. Also ist das so ein Pipe oder was?
Ich wette, das hast du schon tausendmal benutzt. Ja, ich weiß nicht, was du mit Pipe meinst, aber im Endeffekt, du hast eine Liste, wo du quasi Objekte drin hast, die eine Aktion repräsentieren.
Ja.
Also ein Interface mit einer Run-Methode.
Ja.
Und dann kriegst du ein Objekt rein und iterierst über die Liste und lässt sie das alle processen.
Quasi. Hätte ich gesagt, das wäre ein, was ich mit Pipe meine.
Ja. Dann haben wir hier Interpreter. Given a language, define a representation for its grammar along with an interpreter that uses the representation to interpret sentences in the language. Also, das finde ich mega spannend, weil das ist für mich, dass das einfach nur ein Pattern ist, finde ich irgendwie krass.
Das ist schon.
Aber da würde ich jetzt auch wieder sagen, da hat man halt sowas wie AntLR oder wie das heißt, Antler, falls du das kennst, ja. Wo du einfach nur die Grammar beschreibst und dann lässt du diesen ganzen Code einfach generieren.
Das würde ja die These wieder befeuern, dass es jetzt so viele Artefakte gibt, die das schon für dich implementieren, dass ich mir da keine Gedanken mehr dazu machen müsste.
Ich würde sagen, es ist teils, weil dann haben wir jetzt zum Beispiel als nächstes den Iterator. Das ist halt was du halt in der Library jetzt immer drin hast. Du implementierst ja keinen Iterator mehr selber.
Nee, aber das ist, oder auch in der Sprache schon.
Genau.
Also in jeder Sprache, also selbst, also doch in der, das doch Teil von, also ja. Das hat doch damals das Problem für mich gelöst, dass ich damals gab es die VI-Schleife oder eine While Loop und ich da konnte ich halt über Objekte selber oder über konkrete Dinge iterieren.
Wir sind fast durch. Ich mache das nochmal eben kurz zu Ende. Wir haben hier den Mediator. Da weiß ich auch wieder gar nicht, worum es da geht, ehrlich gesagt. Define an object that encapsulates how a set of objects interact. Mediator promotes loose coupling by keeping objects from referring to each other explicitly and it lets you vary their interaction independently. Ich frage mich gerade, ob man die, wo man gar nicht mehr weiß, worum es geht, sich vielleicht nochmal durchlesen sollte.
Vielleicht, ja, aber aber Mediator klingt auch wieder ein bisschen was.
Lass mich doch mal kurz die 5 Seiten Mediator vorlesen.
Ja. Das Visitor-Pattern, das klingt so ein bisschen nach Visitor, aber.
Ja, kann sein. Dann haben wir hier Memento.
Ja. Ich finde es ekelhaft, wie viel wir eigentlich schon noch davon wissen. Das ist schon noch ein bisschen viel.
Ja, ganz ehrlich, du warst doch früher auf EclipseCon und hast Vorträge dazu gehalten.
Das ist richtig, das ist in der Tat richtig. Ja, das ist richtig, ja.
Memento ist, without violating encapsulation, capture and externalize an object's internal state so that the object can be restored to its state later. Kein Plan.
Weiß nicht.
Dann haben wir den guten alten Observer.
Ja, der Observer ist der Klassiker.
State.
Ja, das ist ein Pattern.
State ist. Das ist wie so eine Art, das ist wie so eine State Machine, die du quasi auf der Ebene von Enums implementierst.
Ja, ja klar, aber ja.
Aber ist was seltenst, würde ich sagen. Muss man das.
Ich überlege gerade, ob das nicht ein Kernelement von React ist. Du hast ja bei React SetState und UseState. Das ist ja quasi genau das, soll, aber. Ja, vielleicht. Wie viel haben wir noch? Ich weiß nicht, wie gut man hier zuhören kann, während du hier im Buch blätterst.
Wir haben noch Strategy. Würde ich sagen, das ist auch was man schon mal macht ab und zu.
Ja.
Template Method. Das war früher halt wie Spring 2 implementiert war. War halt alles JDBC Template und dann ab die Post.
Ja.
Und als letztes den Visitor.
Ja.
Von dem wir ja gerade noch dachten, Mediator wäre sowas wie ein Visitor, aber scheint was anderes zu sein.
Ja. Okay, sind gar nicht so viele. Kennen wir alles noch. Also, ich habe Gedanken dazu. Und zwar, zu meiner Zeit war ein Qualitätskriterium von Software.
Du redest, als ob du schon in der Rente bist, ey.
Ja.
Als ich noch jung war.
Als ich noch objektorientierte Software gebaut habe, um Punkt 2 auch schon damit einzubauen.
War das damals, als du den Mozilla selber kompiliert hast?
Nee, danach sogar. gab es ein Qualitätskriterium, wie viele Pattern habe ich denn in meiner Spring-Anwendung verbaut?
Da gab es doch bestimmt auch eine Sonar-Metrik zu, oder?
Möglicherweise. Und das ist irgendwie, das war damals cool, natürlich, weil man konnte so eine Belesenheit mit darlegen. Und es war auch nicht alles doof. Weiß ich nicht. Und heutzutage ist es weniger relevant, weil A, die These, die ich gerade schon mal gesagt habe, und B, weil ich weniger Objektorientierung verwende. Ich bin gar nicht mehr so, oder eigentlich aktuell gar nicht objektorientiert unterwegs.
Ja.
Das ist so mein Punkt. Von daher hat für mich das Design-Patterns-Buch, jetzt wo du die Patterns durchgeguckt hast, ja, es hat schon Relevanz, weil es ist sehr viel in Sprachen, Bibliotheken drin, muss man schon sagen. Das Buch hat fast aber dann damit nur noch historische Relevanz. Im Sinne von, also es ist immer noch gut, das zu lesen, aber es hat nicht mehr so diesen Grundlagencharakter für mich.
Ja. Bei mir ist es ja ein bisschen anders. Ich mache immer noch viel objektorientierte Software, eher mit funktionalen Anleihen hier und da. Und als ich hier meine Notes geschrieben habe, habe ich ein bisschen darüber nachgedacht und muss sagen, dass ich Decorator wirklich oft benutze. Mhm. Und am zweithäufigsten wahrscheinlich dieses Chain of Command Pattern. Ja, und die anderen Patterns sind dann eher, glaube ich, was man, also ich glaube, es ist interessant, sich mal zu fragen, welche Patterns sind insofern obsolet geworden, als dass man die nie mehr selber baut, weil die entweder im SDK mit drin sind oder halt von irgendwelchen Frameworks oder Libraries generiert werden. Und welche sind wirklich die End-User-Patterns, weißt du? Also welche Patterns benutzt man wirklich, wenn man eine Anwendung schreibt?
Damals waren es ja alles End-User-Pattern. Also als das Buch, also damals gab es noch keine erzingelten Annotation. Also
ja.
Zumindest damals, als ich das Buch gelesen habe. Ja, damals waren es aus meiner Sicht alles End-User-Patterns, aber vielleicht damals auch schon eher Library-Patterns. Aber ich habe damals auch schon Algorithmen damit implementiert. Punkt. Ja. Also du verwendest, was hast du gesagt, Chain of Command verwendest du und das andere?
Decorator.
Decorator, okay, ja.
Also Decorator mache ich zum Beispiel sehr gerne, wenn ich irgendwie, das führt jetzt ein bisschen weit, wenn ich das jetzt so im Klein-Klein erkläre, aber ich benutze es schon relativ häufig, muss ich sagen. Mhm. Und dann auch so in so einer Art und Weise, wo ich dann mehrere Dinge ineinander schachtel, die halt verschiedene Aufgaben erfüllen, so dass ich halt dann immer weiter delegiere an das nächste.
Naja.
Ich meine.
Naja. Verstehe. Vielleicht schließt da also so ein Decorator-Pattern würde ich heute bei Function Currying machen. Also umsetzen, wenn ich sowas. Gut, Decorator ja, würde ich auch, habe ich auch schon verwendet, aber das klassische Beispiel im Funktionalen, ich habe Higher Order Functions. Mhm. Und das würde ich, glaube ich, auf Function Currying umsetzen, wenn ich das denn wollen würde, so in dem konkreten Sinne.
Okay.
Also mit, also Partial Application.
Ja.
Ja.
Chain jetzt geht's ja schon drüber. Dann erzähl doch mal, was es so, wie das im funktionalen Bereich so aussieht. Was,
ja,
die spezialfunktionalen Patterns.
Da, so viele spezialfunktionalen Patterns gibt's nicht. Ich habe mir den, ich habe ja gerade schon erzählt. Ich war letzte Woche auf einem, auch das hat mich wieder ein bisschen dazu bewegt, dieses Thema hier aufzubringen. Ich war auf der Enter.js, habe ich erzählt, glaube ich. Ja. Da war ich in einem Talk oder in einer Session namens Functional Domain Modeling. Mhm. Und da ging es um einen, das basierte auf einem Buch oder auf einem Menschen, Scott Vlashin, jemand, der sich dem Funktionalen gewidmet hat.
Ja.
Und da auch relativ viel gemacht hat. Er ist im F-Sharp-Umfeld unterwegs und der hat auch was über Patterns geschrieben. Und der hat einen ganz guten Talk, wo er das auseinandernimmt, was denn die Entsprechung ist von den Gov-Patterns und dem Funktionalen. Und das führt es meistens auf Funktion oder Function Composition zurück. Also letztendlich, wenn ich eine Funktion als Higher-Order-Function habe, also eine Funktion als Ding, das bietet mir dann oft dieses fehlende das fehlende Puzzlestück. Guck dir Strategy-Pattern an. Ich kann ja dann, das konnte ich ja früher nicht, mittlerweile geht das ja sogar auch in Java. Mhm. Ich kann ja dann, ich definiere mir einen Typ, also ein Strategy hat ja möglicherweise, ist eine Methode mit einer ähnlichen Signatur oder mit der gleichen Signatur. Und das kann ich einfach in eine andere Methode reingeben oder in eine andere Funktion. Und ich rufe dann einfach nur die Parameterfunktion auf.
Ja, ich meine, das ist ja jetzt also ganz tief in die Streaming-API reingebacken, ne? Weil sowas wie eine Filterfunktion auf einem Stream ist ja Strategy-Pattern, weil das Prädikat halt die Strategie ist.
Ja, ja, genau. Filtern. Genau.
Ja.
Also das ist die ganz
sind objektorientierte Design-Patterns nur der hemdsärmliche Versuch von objektorientierten Programmierern, die Grazie und Glorie von funktionaler Programmierung zu erreichen?
Vielleicht. Also das würde ich gerne so stehen lassen einfach. So, das ist möglich, aber es ist vielleicht einfach nur, sind zwei verschiedene Arten, um das Gleiche zu erreichen. Und beides hat so seine Vorteile, wobei mir dann das Funktionale doch so ein bisschen eher liegt. Obwohl ich auch immer wieder feststelle, so ganz in der Glorie bin ich noch nicht angekommen. Wir hatten doch gerade doch dieses ich möchte das Thema Monaden noch irgendwie mit in diese Folge reinbringen.
Ach so, okay, weil ich wollte noch das Thema nicht so erst mit in die Folge bringen.
Monaden sind ja auch ein durchaus ein Design-Pattern, wo ich Seiteneffekte wegkapsle. Und es, da gab es doch auch ein Pattern, was genau das auch erreicht, oder nicht? War das nicht genau dieses Flyweight?
Ach so, bei den objektorientierten Patterns.
Ja, ja.
Flyweight ist use sharing to support large numbers of fine-grained objects efficiently.
Okay. Und nochmal war das.
Ich weiß jetzt nicht, welches du meinst mit.
Da gab es noch ein Unnut oder war das? Habe ich vergessen.
Meinst du dieses? Sag nochmal, was meintest du?
Monaden, Caps,
Seiteneffekte.
Trennen von Seiten, ja genau.
Wir hatten hier den Mediator, der sagt, define an object that encapsulates how a set of objects interact. Mediator promotes loose coupling by keeping objects from referring to each other explicitly and it lets you vary their interactions
independently.
Also den Mediator, den werde ich mir, glaube ich, echt nochmal durchlesen. Mm. Weil ich da gar nicht mehr weiß, worum es da geht gerade.
Ja, also funktionale Programmierung löst für mich da eine, oder ich formuliere es mal so.
Ich lese gerade.
Entschuldigung, nee, dann will ich dich gar nicht aufhalten. Leute, kurz, seid mal kurz ruhig, der Benedikt liest. Und schaltet bitte leiser im Auto.
Ja.
Funktionale Programmierung löst ein paar Dinge, aber halt auch Sprachmittel. Keine Ahnung, so eine Chain of Command, ein Pipe. Ich hab das mal, es gibt in Elixir kenne ich das, ich kenne das in JavaScript kommt das bald, aber das ist dann einfach irgendwas, was man halt einsetzt und wo man nicht großartig drüber nachdenkt. Ich kann mich halt Eclipse RCP, diese Geschichte, da war es halt ein
warte mal, du musst jetzt nochmal, mit der Pipe musst du mich nochmal abholen, weil
ja.
Vielleicht werfe ich jetzt komplett Sachen durcheinander, aber wahrscheinlich werfe ich gerade Sachen durcheinander. Mhm. Was in Nix der Sprache gerade eingeführt wurde, ist der Pipe Operator. Das ist wieder was anderes, oder?
Ich glaube nicht. Also, was ich, vielleicht reden wir auch da aneinander vorbei. Also, ein Pipe Operator ist, ich hab Daten, keine Ahnung, ein Array, ein Objekt oder irgendwas. Mhm. Und mit dem Pipe Operator kann ich diese Daten, oder ich habe keine Ahnung, ich habe Array 1, 2, 3, Pipe Funktion 1, Pipe Funktion 2, Pipe Funktion 3.
Ah, okay.
Dann pipe ich das 1, 2, 3 Array an die erste Funktion.
Mhm.
Ich setze voraus, dass die Signatur halt eben so ist, dass der erste Parameter eben genau das Array aufnehmen kann.
Mhm.
Und das Ergebnis von der Funktion wird in die nächste Funktion reingepiped. Also gibt üblicherweise dann eben auch genau das Array zurück und so weiter und so weiter.
Ach so, weil ich nämlich sonst halt dieses Ineinanderschachteln habe, ne, bei funktionaler Programmierung.
Genau.
Na, dann habe ich halt quasi ganz innen ist der innerste Funktionsaufruf mit dem Parameter, dann ist der nächste außenrum und der nächste außenrum und der nächste außenrum.
Ja.
Und das ist so ein bisschen unleserlich und durch den Pipe Operator hat man quasi dann die Funktion so nacheinander und sieht, wie die Daten durch die Funktion durchlaufen.
Genau.
Okay. Ja.
Wäre das nicht das Chain of Command, weil ich habe einmal, ich kann meine Commands Kommando 1, 2, 3 und oder ist möglicherweise, also vielleicht nicht ganz. Genau. Ich wollte darauf hinaus, ich kann mich daran erinnern, das ist schon ewig her, wir haben uns seinerzeit ewig viel Gedanken drüber gemacht, wie wir bei Eclipse RCP vernünftig unser Data Binding modellieren. Das war ein Riesenthema. Mhm. Wir haben Patterns aufeinander geworfen. Da kamen aus meiner Sicht jetzt, wenn ich jetzt drauf gucke, drei Sachen zusammen. Zum einen, wir hatten das einfach noch nicht gemacht vorher. Wir waren vielleicht einfach nicht gut.
Also Data Binding, du meinst damit, wie die Datenstruktur an die Oberfläche
genau
angebunden wird und wie sich die Oberfläche updatet, wenn das Also Model View Controller quasi, oder?
Ja, genau. Macht man das mit Model View Controller? Zu dem Zeitpunkt gab es diverseste Ausprägungen. Model View.
Ich würde mit dir jetzt gerne mal diskutieren, ob man eher Model View Controller oder Model View Presenter machen sollte.
Das hatte damals.
Das finde ich ein wichtiger Unterschied.
Zu dem damaligen Zeitpunkt war es das wichtig und es gab, also es war in der Community war das, oh, da habe ich war auf der Eclipse-Call und ich habe da sehr peinliche Gespräche geführt.
Wir werden das Video davon, das man, glaube ich, auf YouTube finden kann, sehr gerne in den Shownotes verlinken, damit sich das jeder mal angucken kann.
Ja, naja. Oh, das ist peinlich. Wie baue ich halt...
Da muss ich gerade mal live auf YouTube gucken, ob man das wirklich findet.
Ich kann, ich glaube, du könntest bei Vimeo kannst das geben.
Bei Vimeo, okay.
Ich weiß auch nicht mehr. Nein, darf ich... Objekt kommt aus der Datenbank irgendwie serialisiert über eine Schnittstelle und in die UI und wieder zurück. Und wie macht man das? Und das ist jetzt ja auch mit, wenn man sich jetzt das anguckt, ja, da haben wir mit Patterns draufgeworfen und mit Techniken draufgeworfen. Da wäre für mich jetzt, selbst wenn ich das mit Angular machen würde, gibt es einfach idiomatische Lösungen, wo ich gar nicht mehr über sowas nachdenken muss.
Ja.
Also selbst wenn ich Angular verwende, würde ich jetzt nicht überlegen, welches Pattern setze ich ein, sondern ich mache Tutorial A auf, weil ist einfach der normale Use Case. Aber so weit war Softwareentwicklung leider damals noch, überraschenderweise noch nicht.
Und, also ich guck mal gerade, es gibt hier was von der EclipseCon 2016.
Nein.
Kommt das hin?
Nein. Nein.
Da war, das war noch länger, ja.
Da war ich doch bei Concentric.
Ach so, okay.
Da na war gut. Ich doch schon.
Na, dann gibt's das anscheinend nicht mehr bei.
Warte mal.
Holger sucht das raus. Du bist ja dafür verantwortlich, diese Folge zu produzieren.
Ja, ja.
Du suchst das raus und du packst das allen in die Shownotes.
Nein. Ich werde das. EclipseCon. Ich suche mal parallel, weil das ist. Leute wollen hören, wie ich hier. Nee, gibt's nicht. Videos. Gibt's nicht. Super.
Okay, also was ist dein Punkt? Ist das nicht eigentlich auch wieder, weil du über React und so sprachst, ist das nicht auch wieder der Punkt, dass Frameworks einem das abnehmen heutzutage?
Ja, ich glaube schon. Damals war das für mich ein wichtiges Thema. Heute ist bei der Softwareentwicklung vielleicht was anderes ein Thema. Da habe ich mich damals auch gefragt, oder jetzt auch gefragt, was das denn jetzt so ist. So die ganzen Solids und Dries dieser Welt.
Mal Hot Take, Holger.
Hot Take.
Weil du hast ja am Anfang gesagt, würde ich jemandem dieses Buch noch empfehlen, heutzutage? Und ich habe ja diesen Punkt, irgendwas mit AI. Wir müssen über irgendwas mit AI sprechen. Ich frage mich, im Zeitalter von AI und im Zeitalter von TikTok, ist überhaupt die Aufmerksamkeitsspanne noch hoch genug, um sich hinzusetzen und so irgendein 200 Seiten Softwarebuch zu lesen. Dieses Buch hier hat, bevor der Index anfängt, 374 Seiten.
Da machst du direkt ich wollte auch auf den Punkt drauf, welches Buch würde ich denn Leuten empfehlen oder welches Ding würde ich denn Leuten empfehlen? Also mit genau dem gleichen Selbstbewusstsein, wie man damals gesagt hat, hier, du musst hier Design Patterns lesen. Wir haben, ich muss den Move jetzt pullen. Wir haben die Tage, haben wir ein neues Papalapap-Video veröffentlicht,
ja,
wo wir mit dem Bertram zusammen.
Ach so, ist das der sehr gute YouTube-Kanal, das Zweitprojekt, an dem du gerade arbeitest?
Das ist richtig.
Papalapap.
Das ist Papalapap, dieses YouTube-Dingsbums. Das ist der YouTube-Kanal, der bald auch einen Astro-Blog haben wird. Weil man muss mit Astro einen Blog haben.
Also wo du das gerade sagst, wie weit bist du mit der Astro-Migration von der AutoWeird.fm-Webseite?
Das werde ich direkt nach der Papalapap-Astro-Blog-Initiierung werde ich das tun. Da haben wir über VZero gesprochen. VZero, ja. Kennst du?
Nein.
Ist ein AI-Tool, sowas ähnlich. Das ist sowas ähnliches wie Lovable.
Ah, okay.
Das ist sowas ähnliches wie heißt das andere? Habe ich vergessen.
Lovable hört sich an wie eine App, wo man einen zum Poppen finden kann.
Wie bitte? Wie bitte? Was? Nee, genau, das ist auch das. Ich wollte jetzt schlüpfrig werden. Ich wollte mit dir jetzt YouPorn Recommendations austauschen. Nein. V-Zero und Lovable haben ein, also sehen aus wie jedes AI-Tool. Ich kann reingeben, bitte generiere mir eine, den Autowit FM Blog-Dingsbums.
Generiere mir die Autowit FM Webseite als Astroblog.
Ja, das kann ich tun. Und dann kommt da eine Next.js-Applikation raus. Mhm. Ich kann dem auch sagen...
Ne, und dann sagt er, übrigens, Next.js kannst du sehr gut auf WSL deployen.
Ja, also V-Zero ist genau...
Kennst du schon unsere Paid-Plans?
V-Zero ist genau... V-Zero ist dann... ja, will ich jetzt nicht wiedergeben. Ich verlinke unsere Folge dazu. V-Zero ist mittlerweile auch dann die Dokumentation für WSL, in der Tat. Also die sparen sich die Doku, die haben halt genau dieses V-Zero. Ich kann da halt auch jetzt auch bei, also V-Zero ist auf Next.js hauptsächlich.
Ich muss jetzt aber trotzdem einsteigen. Also das heißt, es gibt kein docs.wsl.com mehr. Es gibt nur noch diesen.
Ja, das, was da ist, ist da, aber die migrieren schon Richtung V-Zero als.
Weil das muss ich hart kritisieren gerade mal. Okay. Weil es gibt ja Leute,
kann ich kurz also, einen Punkt zu Ende machen?
Nein, das muss ich jetzt aber kurz sagen. Stopp. So lasse ich dich hier aber nicht weg. Ja, dein Punkt, der dauert schon seit 15 Minuten.
Weil ich komme hier gar nicht alle dazwischen. Drei Sekunden unterbrichst, ey.
Guck doch mal hier auf die Linie. Du bist nur am Reden und ich sag gar nichts mehr. Die Leute wissen gar nicht, wie sich meine Stimme überhaupt anhört. Ja, dann mach deinen Punkt halt zu Ende. Ich mache mir eine Notiz.
Du kannst mit Lovable dann zum Beispiel auch dir eine Svelte-Applikation oder eine Elixir-Applikation einfach bauen lassen und gut ist. Und da haben wir auch drüber diskutiert, kann ich damit vielleicht Sachen lernen? Also ich kann AI oder Chatbot getrieben was lernen. Gibt wahrscheinlich Möglichkeiten, aber so richtig... Der Wert ist ja eher, ich mache mir die Finger schmutzig oder ich lese, also irgendwas Kuratiertes ist ja schon auch, hat ja schon auch einen Wert. Aber das
genau, also,
vielleicht ist eine Generationensache. Das ist mein Punkt.
Der Punkt, falls ich auch was sagen darf jetzt. Das wäre eigentlich auch mein Punkt gewesen, dass ja quasi unterschiedliche Audiences brauchen halt unterschiedliche Arten von Content, wenn sie sich was erschließen wollen. Und jetzt es gibt nur noch einen Chatbot, finde ich irgendwie.
Wo du mir so eine allgemeine Aussage um die Ohren gehauen hättest. Es gibt verschiedene Audiences, die brauchen verschiedenen Content. Genau sowas habe ich schon von dir um die Ohren gehauen gekriegt, wegen seiner Vagheit. Mhm.
Okay, dann mache ich es mal konkreter. Es gibt ja dieses Konzept davon, dass es vier Arten von Dokumentation gibt. Es gibt halt die Referenzdokumentation, es gibt Guides, es gibt Tutorials und es gibt noch irgendwas anderes, was ich vergessen habe. Und dass jede Art der Dokumentation ihren Platz hat, weil sie unterschiedliche Bedürfnisse anspricht und unterschiedliche Lerntypen anspricht und Leute, die gerade ein unterschiedliches Problem haben. Weißt du, also einer, der es einfach komplett lernen möchte. So ein Benedikt Ritter, der halt Design-Patterns von der ersten bis zur letzten Seite durchliest, der möchte halt eine Reference-Documentation haben.
Ja, ja.
Und so ein Holger, der es halt irgendwie nur hinfrickeln will, der braucht halt eher so einen Guide, weißt du?
Ja, das ist richtig, ja.
Und deshalb frage ich mich gerade, also initial hätte ich gesagt, ist ja total die scheiß Idee, alles nur mit einem Chatbot zu machen. Da rudere ich ja ein bisschen zurück. Ich frage mich nur gerade, ob man da dem gerecht wird. Man würde dem Nutzer abverlangen, dass er sagt, ich bin gerade auf der Suche nach ... Weißt du? Und bei dieser Aufteilung der Dokumentation würdest du ja unter Umständen googeln und dann das Richtige direkt finden, aber vielleicht auch nicht. Ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Man, es ist ja schon auch so, dass ich habe letztens eine zumindest eine Aufrufstatistik von Stack Overflow gesehen. Das Ding bricht ja komplett zusammen.
Ja, das ist weg, das ist tot. Also die haben es komplett verpennt einfach.
Nee, ja, weiß ich nicht. Also das Problem ist ja, dass sich also viel von dem Programming Content ChatGPT fuelt sich aus Stack Overflow und GitHub.
Und ja, glaube, aber Es soll sich dann lieber aus GitHub fuelen, weil in GitHub hoffentlich der Code ist, der funktioniert. In Stack Overflow hast du ja immer halt den Crap, der halt nicht funktioniert.
Ja, mag sein. Ja, das ist richtig. Ja.
Wenn du GitHub, weil ein Problem mit Stack Overflow ist zum Beispiel, wenn du jetzt nach Gradle-Stuff suchst, dass du da immer noch so die Gradle 2.0 Beispiele hast mit Groovy DSL und Zeug, das es nicht mehr gibt. Und wenn du jetzt aber eine GitHub-Suche machst, dann hast du vielleicht mehr Glück und findest nur Stuff, der einigermaßen aktuell ist. Also. Aber wir meandern hier jetzt so voll ins AI-Thema rein. Ich frage mich, ob wir mal eine AI-Folge machen sollen. Mal so ein bisschen, ohne jetzt irgendwie die große, weiß nicht, Erklärung oder die große Glaskugel zu machen. Apropos Glaskugel, wir hatten auch immer diese Glaskugel-Folgen. Und ich glaube, AI und Vibe-Coding hat von uns keiner auf dem Schirm gehabt.
Nein.
Bei den letzten Glaskugel-Folgen. Aber vielleicht sollten wir mal so eine Folge machen, wo wir das einfach mal ein bisschen thematisieren und ein bisschen darüber sprechen, wie wir das benutzen und
Vibe-Coding.
Ich darf mir ja das nächste Thema wünschen. Hm? Vielleicht wünsche ich mir ja AI.
Wer weiß. Dann mach das.
Ich hab, also vielleicht wünsche ich mir aber auch einfach nur, dass wir nochmal über NixOS reden.
Ich hatte seinerzeit schon mal gesagt, lass uns über AI reden. Hast du gesagt, nee, da haben wir gar keine Ahnung von. Ja. Aber ungefähr auch in dem Tonfall waren das deine.
Das kann schon sein.
Das waren deine Worte. Aber ich habe noch einen wichtigen Punkt. Wir sind bei einer Stunde 13. Das wird wahrscheinlich ein bisschen weniger. Wir haben das Thema doch einigermaßen gut beleuchtet. Wir haben darüber gesprochen, dass...
Also wir haben das Thema gut beleuchtet, möchte ich jetzt nochmal kurz sagen, weil ich jetzt hier gerade nochmal das Buch aus dem Regal gezogen habe. Sonst hätten wir aber hier richtig die Hosen runtergelassen.
Ich weiß ich nicht. Meinen Sie, da hätten wir nur eine Stunde 11 geredet?
Ja, komm, hau raus, Holger. Ich markiere das mal in unserem Dokument, dann siehst du ja, was ich markieren möchte. Also es gibt ja hier noch so diese Themen, die ich ja dann auch nochmal ganz interessant finde.
Du kommentierst was in achso,
ja. Ich markiere in deinem Google Doc Dinge,
das musst
du eigentlich sehen.
Ja, ja, ich möchte aber noch über ein anderes Thema reden.
Achso, dann markiere das doch mal bitte.
Das ist nur so halb da drin. Wir haben über objektorientierte Software gesprochen. Wir haben über eher, funktionale Software gesprochen. Wie ist das denn mit Software, die jetzt eher nah am Infrastrukturellen dran ist?
Ja, das ist eine gute Frage.
Wie ist das denn da? Kennst du da?
Du meinst so Dinge wie Terraform
zum Beispiel? Ich meine, sag mal, ich spiele dir den Ball, ich leg dir den Ball quasi, ohne Not spiele ich den Ball am eigenen Strafraum, spiele ich einen Querpass.
Ach so.
Ich meine sowas wie Terraform, ja klar. Ich meine sowas wie CDK. Aber kennst du noch andere Konfigurationssprachen, die ein System beschreiben oder die die Infrastruktur beschreiben?
Ich kenne auch Ansible.
Ja. Nee, lass uns über Ansible reden, genau. Das,
du willst natürlich auf NixOS hinaus, wobei ich jetzt, mein erster Gedanke war jetzt Terraform. Und da hätte ich jetzt gesagt, dass Terraform ja noch nicht mal aus meiner Sicht eine richtige Programmiersprache benutzt. Also das ist eigentlich eine interessante Frage, weil ich finde, in dem Bereich von Infrastruktur-Tools muss man immer genau gucken, was benutzt man da eigentlich, um die Infrastruktur zu beschreiben. Ich finde es eigentlich gar nicht so dumm, dass Terraform sagt, das ist eine deklarative Geschichte. Also es ist noch nicht mal eine richtige Programmiersprache in dem Sinne, es ist eine deklarative Beschreibung. Weil ich will ja bei Infrastruktur immer einen Zustand beschreiben und nicht einen Ablauf. Es gibt natürlich einen Ablauf, der dahinter liegt, der diesen Zustand erzeugt. Aber ich möchte erstmal eigentlich quasi nur beschreiben, was der Zielzustand ist. Und deshalb ist es bei Terraform eben keine Programmiersprache, sondern was Deklaratives. Und wenn ich was Deklaratives habe, was keine Programmierkonzepte in dem Sinne hat, dann ist die Frage, ob man überhaupt wirklich Patterns bilden kann.
Da sagst du gerade, CSS ist ja auch eine deklarative Sprache.
Ist das das ist eine sehr gute Überleitung, Holger. Das ist ein sehr guter Vergleich. Kann man in CSS Patterns machen? Gibt es Patterns in CSS?
Du hast ja die Selektoren und die Selektoren wären ja ein Visitor-Pattern. Also du sagst ja, keine Ahnung.
Aber da ist es ja wieder, dass die Ausführungs-Runtime, die hat Patterns, die visitet die Selektoren. Du implementierst nicht in CSS ein Visitor.
Aber ich beschreibe mit meinem Selektor das, was da zu tun ist. Also das möglicherweise ist das dann schon dieses Framework oder diese Ausführungsumgebung. Also ich sage jetzt dann, jedes dritte A machst du bitte rot. Und damit beschreibe ich ja schon diesen Visitor. Na, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest. Kann ich damit Patterns bauen? Habe ich da Patterns zur Verfügung? Ja. Und ähnlich ist es wahrscheinlich auch in Terraform.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Hot Take? Es gibt ja bei den Design Patterns gibt es drei Überschriften. Einmal Creational Patterns, Structural Patterns und Behavioral Patterns. Creational Patterns gibt es in CSS nicht, weil man nichts erzeugt. Also es gibt keinen, du machst keinen CSS-Code, der irgendwas, ein Objekt macht, weil das ist einfach nur eine Beschreibung.
Weiß ich nicht.
Und Behavioral Patterns gibt es auf gar keinen Fall in CSS. Gibt in CSS kein Behavior.
Animation. Du hast.
Ja, aber du kannst ja nicht darüber abstrahieren. Also.
Das ist ja.
Du kannst ja keine, oder kannst du Funktionen machen in CSS neuerdings?
Ja, auch das kann ich schon, ja. Auch das geht schon auch. Also das
ist CSS Turing Complete.
Ich glaube schon.
Hat jemand Doom in CSS gebaut?
Weiß ich nicht. Aber
bestimmt der Typ, der Doom im TypeScript-Typsystem gebaut hat.
Nee, aber warte mal, Creational Patterns, es gibt ja sowas Before und After. Da kann ich Dinge schon erzeugen. Ja, das ist sehr rudimentär. Das ist, glaube ich, jetzt einfach nur ein Nitpickiness.
Ja, aber du kannst ja nicht. Du kannst ja nicht eine neue reden wir uns hier wieder um Kopf und Kragen, Holger. Also
ich kann in einem After kann ich einen neuen Textnode erzeugen, zum Beispiel.
Also du kannst einen neuen Textnode erzeugen.
Zum Beispiel, ja. Ich kann geht auch Markup, mache ich selten. Ich glaube, es geht auch Markup, aber ich kann zumindest einen neuen Textnode erzeugen. Was für mich jetzt creational wäre. Aber,
ich weiß nicht, also das ist schon sehr weit hergeholt, muss ich sagen.
Das kann sein, erfüllt aber die Definition. Wie ist das denn bei NixOS?
Ach, schön, dass du fragst. NixOS ist ja eine rein funktionale Programmiersprache und da gibt es halt verschiedene Ebenen. Also es gibt natürlich erstmal Nix, einfach nur die Sprache, unabhängig von irgendwas, was mit NixOS zu tun hat. Da hast du erstmal, habe ich ja schon mal in der NixOS-Folge erzählt, du hast halt so eine Haskell-mäßige Sprache, die so ein bisschen aussieht wie JavaScript. Und da mag es auch, also ich würde sagen, da applyen dieselben Sachen, die du schon gesagt hast, dass man eben so vielleicht über Function Currying oder Piping einfach Sachen löst, oder generell kann man in funktionalen Sprachen ja noch besser abstrahieren, würde ich sagen.
Also Trennung Datenlogik, genau das, was ich eigentlich auch mit den Patterns machen möchte,
Und dann gibt's aber noch die Ebene obendrauf, das ist halt, was Nix Packages macht, also das NixOS Paketsystem, weil da quasi auf Nix die Sprache nochmal ein eigenes Modulsystem obendrauf gebaut ist. Und da gibt es halt so ganz typische Patterns, wie man Module immer implementiert. Also dass Module halt immer bestimmte Optionen haben, dass es immer eine Enabled-Option gibt, dass man immer das Package, was man in diesem Modul benutzen möchte, immer angeben kann, also immer konfigurieren kann und so. Und dann auch die Struktur von so einem Modul ist eigentlich immer gleich. Aber das ist wahrscheinlich das einzige Pattern, was mir da jetzt so spontan einfallen würde. Ja. Aber ich frage mich gerade, wo ich damit hin will. Also,
nee, das ist ja schon mal, also dadurch, dass das Nix ja eine funktionelle Programmiersprache ist, ist das ja schon eine Antwort darauf. Also von daher haben wir jetzt...
Was ich daran interessant finde, ist, dass also Nix ist eine funktionale Programmiersprache, Nix Packages und Nix OS ist das da obendrauf gebaute, die obendrauf gebaute Struktur, um ein Betriebssystem daraus zu machen. Mhm. Und auf der Ebene gibt es dann wieder Patterns auf einmal, die du jetzt in nur in Nix hast du keine Patterns quasi, oder vielleicht schon, aber halt nicht so deutlich. Aber in NixOS hast du eben dieses Modul-Pattern. Aber es ist auch das einzige Pattern eigentlich, würde ich sagen. Okay. Das so sehr prominent ist. Es gibt dann noch sowas wie Call Package.
Ja. Ah, ja.
Aber Call Package ist dann wieder was, was eher eine Library-Funktion ist.
Ja.
Hat das dein Halbpunkt zum Thema Infrastruktur
adäquat
beantwortet?
Ja, ja, hat's.
Dein Halbpunkt zum Thema Infrastruktur mit Seitenzweig zu CSS.
Ja, das hat es.
Du hast doch mal, da kann ich mich noch dran erinnern, du hast mir mal irgendwann erzählt, dass du bei einem Vortrag zum Thema CSS-Architekturen warst. Ist da, kann man da noch irgendwie was für diese Folge draus gewinnen?
Weiß ich gerade nicht mehr, was ich da gehört habe, CSS-Architektur.
Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, was du mir 2017 mal erzählt hast, zu dem Vortrag, den du über CSS-Architekturen gehört hast?
Weiß ich nicht. Ich glaube, nur weil ich... Nee, kann ich nicht.
Okay.
Da gibt es... Das ist in der Tat ein spannender Punkt. Daraus könnte man...
Was ist mit so Sachen wie BEM? Ist das ein Pattern? Ist das ein Architekturschema? Ist das einfach nur eine Namenskonvention?
Es ist erstmal ja ein Pattern, erstmal eine Namenskonvention, also Block Element Modifier. Damit benahm ich bestimmte Teile meines Markups. Auf was würde ich das runterbrechen? Das weiß ich gerade gar nicht. Eigentlich ist es ja...
Eine Namenskonvention, aber eigentlich auch wieder obsolet geworden, oder? Durch so Sachen wie CSS-Module und dass man das jetzt so lokal machen kann, eher das CSS.
Genau, ja, und auch durch... sollte der Stefan hier zuhören, mein Gott. Also der Stefan ist ja großer BEM-Fan. Aber ja, das ist obsolet geworden. Der hört nie bis hierhin zu. Also das von daher, ich kann das sagen, das ist nie obsolet geworden.
Ich werde ihm sagen, dass er bis zum Ende hören soll.
Sollte er bis hierhin zuhören, muss man da sagen, das ist durch Tailwind auch, spätestens durch Tailwind ist es obsolet geworden.
Ach so, okay, das hatten wir ja schon mal. Ja. Die Tailwind-Geschichte haben wir schon mal besprochen.
Genau.
Du hast noch echt ganz schön viele Punkte, wenn ich auf deine Liste gucke.
Da müssen wir jetzt
mal gucken, wie wir da durchkommen.
Da sind aber schon viele, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Du hast gerade noch erwähnt, du wolltest irgendwie Guidelines, KISS und sowas erwähnen. Wir haben uns aber von einer anderen Richtung genähert. Von daher würde ich das jetzt gar nicht so, also die Frage wäre jetzt eher, damals war meine Guideline-Anzahl Patterns. Patterns habe ich als Ding benutzt, um meine Software zu strukturieren. Tue ich jetzt nicht mehr, tue ich jetzt nicht mehr explizit, weil ich meinen Kontext hatte ich schon, Sprache, Bibliotheken, bla. Von daher kann ich auf einer anderen Art und Weise das tun. Und kann ich meine Software anders strukturieren vielleicht, weil mein Kontext schon mächtiger ist und mehr Vokabeln bietet, um das zu beschreiben.
Okay. Da kommt nochmal von der anderen Seite. Also das heißt, so Sachen wie KISS und Single Responsibility ist nicht mehr relevant, oder?
Doch. Aber genau das, ich würde jetzt eher sowas sagen wie ein
Design. Ach genau, weil ich das habe, sind Design-Patterns nicht mehr so relevant.
Ja, genau. Also ich kann jetzt sowas sagen, ich würde eher Leute dahin gehen und sagen, lest euch ein Buch, lest euch ein ganzes Buch darüber durch, was euch Single Responsibility erklärt, als ja. jetzt zu sagen, lest euch ein Buch über das Visitor-Pattern durch.
Ja.
Weil ich über das, weil ich in dem Single Responsibility Pattern Buch kann ich jetzt sagen, mit der Bibliothek, mit der Immutables Java Bibliothek oder mit der Visitor Pattern Bibliothek kann ich das schon einbauen und damit kann ich ja. das erreichen. Und aber dadurch, dass ich sage, bau Methoden so, dass die oder bau dir Dinge so oder bau den Scope so, eine Klasse, eine Funktion, ein Modul, was auch immer, dass das nur einen bestimmten Zweck hat, da bin ich ja mit viel Sprechen da.
Ja.
Als wenn ich jetzt sage, baue jetzt das irgendwie, baue da jetzt ein Singleton-Pattern, um jetzt das, ja. ist, was mir jetzt einfällt. Aber
wobei ich sagen muss, wenn man jetzt, immer in der Objektorientierung ist und man programmiert irgendwas und man nimmt den Pattern-Namen als Suffix zum Beispiel, also sowieso Adapter, dann wissen die meisten Leute direkt, worum es geht. Ne? Also es kann halt auch sprechend sein, dadurch, dass man Pattern-Namen im Code benutzt.
Vielleicht.
Und eine Sache, über die ich echt gestolpert bin, ist, dass du hier geschrieben hast, Solid, nein, danke. Das hat mich gewundert, muss ich sagen.
Ja, Solid ist halt ein, das meiste von Solid ist objektorientiert. Das ist eher so ein Ding, ich programmiere nicht objektorientiert. Das ist mir da nochmal sehr klar geworden, dass ich einfach in meiner aktuellen Wahrheit ist Objektorientierung nicht drin. Vor allem es sind vielleicht Klassen drin, aber es ist auf gar keinen Fall Vererbung drin. Und sowas wie keine Ahnung, Open Close. Ja, Open Close kann ich auch. Open Close ist vielleicht gerade eben noch das, was am meisten passt. Aber das Liskovsche Substitutionsprinzip gerade ja eben nicht. Oder was ist das Dependency Inversion Principle? Also ich finde das, wenn ich Dependency Inversion sehe, dann schüttelt es mich mal so ein bisschen. Und ich kann, also man, das ist ein wahnsinniger Hot Take. Möglicherweise trete ich jetzt mit mehreren Menschen auf die Füße. Aber dadurch, dass ich Funktionen als Higher Order Konzept habe, brauche ich sowas wie Dependency Inversion als so ein hohes Ding gar nicht mehr, sondern ich krieg's fast eher dadurch geschenkt. Also wir hatten gerade schon über in welchem Kontext war das? Ich habe ähnliche Funktionssignaturen und kann halt diese Funktionen da eingeben. Ich habe nicht den Need, Objekte, also Interfaces durch die Gegend zu schicken. Ich kann einfach sagen, ich habe hier meine E-Mail-Methode, E-Mail nach Amazon und E-Mail nach Netflix-Methode. Aber das ist kein eigener Service, der aus verschiedensten Methoden besteht.
Okay.
Kannst du mir folgen? Oder war das jetzt zu dir?
So ungefähr. Also nach einem 7% IPA fällt es mir immer ein bisschen schwer, dir zu folgen. Aber ich
denke einfach dann.
So, ja. Und dann, dann passt das schon, würde ich sagen. Dann ist aber das eine runde Sache hier. Also wenn man objektorientiert programmiert, würde ich sagen, dass Solid fast das Wichtigste ist.
Das kann sein. Aber ist halt, also für mich ist es, was haben wir denn? Single Responsibility?
Und vor allen Dingen, du hast ja gerade so über Liskov so ein bisschen hergezogen, aber es ist ja das, was die meisten Leute falsch machen. Und weshalb es einfach in objektorientierten Systemen immer so Weirdnesses gibt, meiner Meinung nach. Aber
dann erklärst du mir nochmal, Liskov heißt eine Subclass.
Eigentlich geht es darum, Vererbung bedeutet ja is-e. Quasi, wenn von etwas vererbt, bedeutet es ja is-e, also die Beziehung zwischen Dingen, dass das auch wirklich die Semantik davon ist, von dem, was du gerade machst. Ja. Weil zum Beispiel sowas zu machen wie, es gibt ja in Java die Collections Unmodifiable List Methode. Und was die macht, ist, die returnt eine Collection, wo du, wenn du add aufrufst, eine Exception bekommst. Und das verstößt zum Beispiel gegen dieses Prinzip, weil du kannst ja eine unmodifiable List nicht beliebig an beliebiger Stelle hinpacken, wo eine normale Liste benutzt wird.
Ah ja, okay.
Weil ja dann das System crasht einfach.
Mhm.
Und ja, okay. Besser wäre es halt, wenn du ein Immutable List Interface hättest und du dann deutlich, könntest dann quasi sagen, okay, an diesen Stellen brauche ich überall eine nicht modifizierbare Liste und es gibt dann halt noch das Mutable List Interface, damit du halt wirklich ausdrücken kannst, was du gerade halt haben willst. Genau.
Gut, dann kommen wir natürlich noch an den Punkt, dass an der Stelle das Typsystem ein bisschen lacking ist. Also weil das Typsystem mich an der Stelle anlügt.
Ich würde nicht sagen das Typsystem, sondern eher das SDK. Also das ist ja nicht ein Problem vom Typsystem, sondern
ich hätte schon
wie die Typenmodell, also wie die tatsächlichen Typen ausgestaltet
sind. Das Typsystem sagte ja schon, ist bei Add, ich habe Void klappt, alles super, aber zur Laufzeit fliegt es dir um die Ohren. Es gibt jetzt keinen Exception-Typ an der Stelle.
Was würdest du dir denn für eine Änderung im Typsystem wünschen, um das besser abzubilden?
Ich hätte jetzt erwartet, dass dann Add immer ein Error zurückliefert.
Das ist ja aber keine Typsystemsache, sondern eine API. Eine API-Frage.
Gibt es das ist eine Art und Weise, wie ich die API, wie ich die Exception kommuniziere.
Genau, aber das ist ja eine API-Frage quasi. Also wie ist die API von List, vom List-Interface quasi?
Kann ich das denn? So,
also wenn du eine Typsystemsache ist sowas wie, dass man in Idris sagen kann, die Liste hat die Länge 3.
Ja, ja.
Das ist ein Typsystem-Feature, also in meinem Verständnis quasi. Mhm. Und dann kann der Compiler checken, wenn du das vierte Element hinzufügst, dann gibt es schon einen Compile-Error, weil das halt nicht geht, weil die Liste ist 3.
Aber das Typsystem könnte aber auch schon wissen, diese Methode gibt immer eine Exception zurück. Immer. Und nicht.
Ja, aber das ist ja dann einfach der Return-Type, oder?
Das wäre, ich weiß, aber gibt es denn die Ausdrucksmöglichkeiten dafür? Ich glaube nämlich gerade eben nicht, also weil die API von Add ist, gib Void zurück,
genau.
Javadoc.
Du denkst jetzt eher an so ein Either-Type.
Genau.
Genau, das ist für mich aber immer noch keine Typsystemfrage, sondern es ist für mich eine Frage von den Typen, die mit dem Typsystem gebaut werden. Weißt du? Also es ist eher eine API-Frage als eine Typsystemfrage. Weil ich kann ein Either-Type bauen, aber der ist halt nicht da und wird halt bei List nicht benutzt. Deshalb ist es eher eine SDK- oder API-Frage als eine Java-Typsystem-Frage. Für mich jetzt.
Ist möglicherweise jetzt ein Bier zu spät. Vielleicht machen wir dann eine ganze Folge darüber.
Nächste Folge über Typsysteme. Über AI.
Ja,
Kombi-Folge, Typsysteme und AI.
Ich verstehe deinen Punkt.
Wir sind wieder hingekommen, Holger. Wie kommen wir da wieder weg?
Wir sind Stunde 34. Wir kommen, glaube ich, überhaupt nicht mehr hin. Also das ist Wir kommen hier gar nicht mehr weg. Nein.
Sollen wir vielleicht noch mal kurz das Thema Domain-Driven Design ansprechen und wie das da reinspielt? Nur mal ganz kurz anreißen. Kannst du das noch mal ganz kurz anreißen?
Bei einer Stunde 34 soll ich das Thema.
Da muss ich aber auch ins Bett, weil wir haben schon Viertel nach 10.
Da soll ich das Thema Domain-Driven, ich glaube, das tue ich jetzt nicht mehr, das führt uns, wo soll uns das jetzt hinführen?
Also ich habe fast das Gefühl, wir müssen noch mal eine Folge 2 machen, weil du hast hier noch viele Punkte, über die ich gerne sprechen möchte.
Okay.
Wobei, hier steht Typsystem, über Typsystem haben wir gesprochen. Du bist durch? Bist du zufrieden? So,
ich bin einigermaßen zufrieden. Wir haben Ergebnisse. Wir haben, hatten eine gute Diskussion. Wir hatten ein paar Hot Takes. Ich bin zufrieden.
Mhm. Dann fehlt ja eigentlich nur, die Ergebnisse noch mal kurz zusammenzufassen. Also deine Eingangsfrage war ja, ist das Buch heute noch relevant?
Meine Antwort darauf ist nicht mehr in der Form.
Mhm.
Also es ist noch relevant zu lesen, aber es ist eher historisch. Aber Ich würde es nicht mehr einem Junior zum Fraß vorwerfen.
Ja.
Weil es ich wüsste nicht, mit welchem Zweck.
Okay.
Also es.
Ich kann ja mal so ein paar. Warte mal kurz, ich muss ja mal kurz Licht bei mir anmachen.
Mhm. Jetzt erst?
Ja. Dann siehst du mich auch wieder. Ich kann ja mal so ein paar Buchtitel vorlesen, die ich hier noch so habe aus meiner Mottenkiste. Dann kannst du ja mal sagen, ob da eins dabei ist, das du empfehlen würdest.
Ja.
Also ich habe hier zum Beispiel, ja gut, Domain-Driven Design, haben wir gesagt, reden wir jetzt nicht drüber.
Ja, aber ja, das würde ich dann eher empfehlen, ja, genau.
The Phoenix Project.
Habe ich noch nicht gelesen, glaube schon, ja.
Ja, das ist ja mehr so ein Roman
quasi. Ja, aber trotzdem, ist ja, keine Ahnung, so das DevOps, der Defining DevOps Roman. Oder?
Ha. Jetzt kommt ein richtig geiles Rest in Practice.
Boah, weiß ich nicht. Wie oft hast du denn schon Diskussionen über Restfulness geführt?
Das ist wie oft hast du schon Rest implementiert irgendwo? Also alle reden drüber und niemand hat es doch wirklich implementiert, oder?
Also, ja, aber ja,
keine Ahnung.
Aber wo ist dir mal ein System deswegen um die Ohren geflogen?
Weil ich keinen Rest mache.
Ja, oder weil du nicht, ja, weil du ja nicht nach.
Das,
ja.
Deshalb lache ich ja und denke mir, okay. Hm. Frühe Folgen Autowirt FM. The Software Craftsman.
Ja, doch. Würde ich schon noch. Das würde ich.
Das also ist ja, ja das Sandro Mancuso-Buch, ne?
Das Sandro Mancuso-Buch, genau. Das würde ich schon noch nehmen, ja. Also, trotz des fragwürdigen Titels würde ich.
Dann kommt jetzt hier ein richtiger Klassiker: Working Effectively with Legacy Code.
Der ist gut. Das ist ein guter.
Ich finde das auch gut, aber ich finde das von der Struktur her ein bisschen schwierig irgendwie.
Weil, also das ist so ein bisschen. Ich das ist länger her.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich das so ein bisschen chaotisch fand.
Aber ich fand das durchaus ein gutes Buch. Das würde ich, glaube ich, heute immer noch
nehmen. Dann haben wir Clean Architecture. Da haben wir mal einen Podcast zu gemacht. Unsere Bewertung, glaube ich, ja, ein bisschen
aus der Zeit gefallen. Ja, da gibt es andere Bücher, die die Onion Architecture dir wahrscheinlich besser darlegen.
The Pragmatic Programmer.
Boah, das ist,
da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran, was da so
drin steht. Ja, das ist in die Jahre gekommen. Die Grundidee ist gut, aber das ist auch schwierig. Also nicht schwierig im Uncle Bob-Sinne schwierig, sondern das ist zu einer anderen Zeit entstanden.
Okay.
Also wenn der Mensch könnte mal eine zweite Auflage, vielleicht gibt es eine zweite Auflage, ich weiß es nicht. Eine neue
Auflage. Dann haben wir hier das Clean Code.
Nein, ich kann das nicht empfehlen. du fragst mich möglicherweise, wenn man eine Umfrage macht, finden das andere Leute gut. Kann das nicht empfehlen. Also
Effective Java. Boah, das ist doch ein Buch, das würdest du auch so einem Junior JavaScript-Entwickler mal.
Ich muss leider sagen, dass es ein gutes Buch ist. Also nein,
da gibt es auch eine neue Auflage von. Ich glaube, mit Streaming-API.
Nein, ich habe das gelesen, das Buch, und ich fand das damals wirklich ein gutes Buch. Mhm. Und da ist natürlich auch Java by Comparison würde ich gerade hier nochmal dabei erwähnen.
Ja, das steht da auch daneben.
Wir
kommen gerade in die Java-Ecke bei mir, weil da kommt noch Java Concurrency in Practice und Java Application Architecture.
Concurrency in Practice habe ich, Brian Götz habe ich nicht gelesen.
Hast du nicht gelesen?
Habe ich nicht gelesen, ne.
Okay. Lass dich einfach mal so stehen.
Habe ich nicht gelesen, ne. Nee, aber möchtest du meine Empfehlung für Effective Java nicht noch kurz erwähnen, kurz kommentieren hier?
Finde ich gut, dass du das gut findest. Aber das, mehr.
Also, na gut. Na okay, gut.
Und ansonsten, unten sind nur die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Von daher kann ich da nicht so viel sagen. Ich habe das Designing Data Intensive Applications, habe ich ungefähr zur Hälfte gelesen, aber dann hat es mich auch irgendwie verlassen. Aber das ist ein Buch, das viele Leute sehr abfeiern.
Mhm.
Da steht so drin, ja, wie ist denn MySQL implementiert, wie ist denn MongoDB implementiert, wie ist denn Cassandra implementiert und wahrscheinlich, ich denke mir immer, ich müsste es interessant finden und müsste es auch voll abfeiern, aber ich finde es irgendwie totlangweilig, das Buch, ehrlich gesagt. Weil ich mir immer denke, ja, ich möchte halt eine Datenbank benutzen, aber ich möchte nicht eine Datenbank selber programmieren.
Ja, nein, ich meine, dazu gesagt, also ich habe auch längere Zeit nicht mehr, doch ich habe irgendwann mal so ein paar Algorithmenbücher gelesen, einfach nur, weil ich es spannend fand. Ich habe längere Zeit kein Buch mehr wirklich so Cover to Cover gelesen.
Ja, Also das letzte Buch, wo es irgendwie entfernt um Technik ging, war bei mir wirklich das Androids-Buch, über das ich vor ein paar Folgen berichtet habe. Und davor ist das, es ist wirklich Jahre her, dass ich ein Softwarebuch gelesen habe. Ja, und ich weiß immer nicht, ob das so ein bisschen eingeschlafen ist bei mir oder ob man vielleicht einfach so Phasen in seiner Entwicklung hat, wo man am Anfang halt sehr viel aufnimmt und dann liest man die ganzen Bücher und irgendwann ist man dann so, weil wenn du einen gewissen Stand erreicht hast, dann ist halt in den Büchern viel drin, was du schon kennst und dann ist das so ein bisschen ermüdend, weißt du, was ich meine?
Ja, nee.
Also es ist nicht mehr so, du machst jetzt nicht mehr ein Buch auf und liest das so von Anfang bis zum Ende und so, boah, ist ja alles mega geil, was da drin steht.
Ja, ermüdend weiß ich jetzt nicht, aber das, ja, also manchmal, es gibt dann effektivere Arten und Weisen, um dieses Wissen anzueignen, aber was vielleicht auch unfair ist, aber das ist, ja, keine Ahnung.
Ja. Gut, eigentlich waren wir ja schon in der
wir sind bei einer Stunde 42 jetzt übrigens, oder? Also wir hatten, die Voraufnahme waren so 5 Minuten.
Waren schon im Begriff eigentlich aus der Folge rauszuleiten und dann habe ich nochmal über meinen Buchschab hier geredet.
Soll ich auch nochmal über meinen Buchschab drüber gucken?
Man kann deinen Buchschab gar nicht sehen, weil du einen virtuellen Hintergrund hast.
Ach so, okay.
Nee, ich glaube, wenn du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden.
Ja, ja.
Und ja, weiß nicht.
Ich bin sehr zufrieden, da kamen sehr schöne Punkte raus. Ich wurde nicht gethrashed aufgrund meiner Thesen, die ich aufgestellt habe. Und es ist, vielleicht nichts Überraschendes rausgekommen. Aber ein bisschen
schon. Ich weiß nicht, also dafür, dass ich keine Punkte hatte, haben wir lange geredet und ich bin überrascht, dass wir CSS mit in die Folge gebracht haben. Also insofern bin ich auch zufrieden.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass NixOS nicht so viele Punkte hatte. Aber
gut. Wir können gerne nochmal eine NixOS Folge 2 machen. Also ja, da bin ich immer für zu haben.
Na gut, Leute, was sind denn eure Punkte? Wann habt ihr zum letzten Mal in das Gang of Four Buch reingeguckt? Und könnt ihr aus dem Kopf jetzt die 4 Autoren des Gang of Four Buchs rezitieren? Es waren 4, glaube ich, ne? Es waren mindestens 4. Gang of Four ist ja die 4. Nicht, weil es 4 Patterns waren. sehr schön. Wie geht's euch damit? Seid ihr weiterhin Verfechter und Verfechterinnen der Pattern-Applikation? Oder hört ihr vielleicht gerade eben bei uns, was, Patterns? Was ist denn das? Wer bist du denn? Schreibt es uns. Wir sind gespannt, davon zu hören. Und in diesem Sinne sagen wir einfach mal, bis exakt in einem Monat, sage ich.
Macht's gut, bis dahin.
Ciao. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.
To me.